Das Buch »Die Welt, in der ich lebte« von Ilse Loser erzählt die Geschichte der Rose Frankfurter, einem Mädchen, das in den ersten Lebensjahren bei seinen Großeltern aufwächst. Der Großvater ist ihr bester Freund, ihre erste Bezugsperson. Jeden Abend erzählt er Rose Geschichten. Freitags bei Einbruch der Dunkelheit und samstagmorgens geht Rose mit ihren Großeltern in die Synagoge, die direkt an den Garten angrenzt. Rose liebt die uralten Lieder voll Klage und Trost, die der Kantor zu Schabbes singt, und mag die Lebendigkeit der hebräischen Buchstaben, die neben den steifen, in Raster gepresste lateinische Zeichen zu tanzen scheinen. Im Brunnen im Garten wohnt in der Fantasie des Mädchens Rose Frankfurter die schönste Nixe der Welt, die Rose auf den Namen Rahel tauft. Und es steht eine Trauerweide am Ufer des Wasserlaufs hinterm Haus, was der Lieblingsort von Rose ist und wo sie sich mit ihren Tagträumen hinflüchtet. Ihre kindliche Welt ist voller Figuren, die sie aus Geschichten ihres Großvaters kennt. Ein Windstoß, der am Abend durchs Fenster weht, erklärt sie sich mit dem Vorbeihuschen des Erlkönigs, könnte aber auch auf den Engel Jakob zurückgeführt werden. Den Kaiser stellt sich Rose als jemand vor, der in blauen, samtenen Sesseln in einem malvenfarbenen Schloss wohnt, weil sie einst aufgeschnappt hatte, dass der Kaiser Kornblumen möge. Und auf ihren Gängen durchs Dorf begleitet sie der Großvater oder andersrum oft Hand in Hand.
Auf dem Weg zum Schlachter hielten wir vor dem Gasthof Remminghaus an, wo die letzten Kriegsnachrichten auf einem Anschlagbrett zu lesen waren. Buchstaben kannte ich damals noch nicht. Deshalb schaute ich lieber umher. Es fiel mir nicht schwer, die Aufregung und die Ungeduld in den Gesichtern der Menschen zu lesen. Eines Morgens, als Großvater und ich dort standen, um jeder auf seine Weise zu lesen, stieß Bertha, die Tochter des Apothekers, plötzlich einen Schrei aus und begann zu wimmern. Einige Frauen führten sie weg. Abends, als ich im Bett lag, fragte ich Großvater, was ist denn mit Bertha passiert? Ihr Verlobter ist im Krieg gestorben, erwiderte er. Warum sterben so viele Menschen im Krieg? Nun, aus irgendeinem Grunde müssen wohl Kriege geführt werden, antwortete Großvater, indem er die Augenbrauen hob. Nur im Krieg dürfen die Menschen sich gegenseitig töten, ohne dafür bestraft zu werden. Die Auskunft beschäftigte mich eine geraume Weile, bis ich dann weiterfragte. Töten die Menschen also, weil es ihnen Spaß macht? Nun hör aber auf, Rose. Ich glaube, es gibt keine Soldaten, die in den Krieg ziehen, weil es ihnen Spaß macht. Sie haben keine andere Wahl. Großvater schien, was den Krieg betraf, seiner Sache nicht ganz sicher zu sein. Warum haben Sie denn keine andere Wahl, Großvater? Weil Sie das Vaterland verteidigen müssen. So viele Widersprüche. Dann müssen Kriege also geführt werden. Müssen? Nein, so ist es nun auch wieder nicht. Aber, meine Kleine, zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Weißt du, es geschehen so viele Dinge in der Welt, die nicht nötig sind. Das Beste ist, man nimmt die Welt so, wie sie nun einmal ist. Aber Großvater konnte mir nichts vormachen. Er hielt nicht viel von Kriegen und von den Klagen derer, die dort ihre Lieben verloren. Doch ihm fehlte die Selbstsicherheit oder vielleicht der Mut, dies einzugestehen, und das enttäuschte mich und machte mich traurig.
Als der Krieg zu Ende ist, wird Rose von ihrem Vater abgeholt. Der Großvater singt mit ihr zum Abschied, Musident zum Städtele hinaus, und dann fahren Vater und Tochter in eine neue Welt, in eine Stadt mit hohen Häusern und angelegten Blumenbeeten, zu der Mutter und den beiden Brüdern Bruno und Rudi. Zu den Eltern entsteht zwar über die Zeit ein freundschaftliches Verhältnis, aber die Vertrautheit und die Geborgenheit der Kindheit, die Rose mit ihrem Großvater teilte, die geht diesen Beziehungen zu den Eltern abhanden und erschwert Rose die Ankunft in ihrem neuen Zuhause.
In den Sommernächten gab es oft starke Gewitter. Sobald sie heraufzogen, stand meine Mutter auf und weckte die Dienstmädchen und uns Kinder. Wir mussten uns ankleiden und im Wohnzimmer versammeln, Rudi auf dem Arm meiner Mutter, den Kopf an ihre Brust gedrückt, Bruno und ich Hand in Hand. Die Donnerschläge wurden von Mal zu Mal lauter. Die Dienstmädchen sagten, Gott schimpft. Wir maßen den Zeitunterschied zwischen Blitz und Donner. 1, 2, 3, 4. Jede dritte Zahl entsprach einem weiteren Kilometer, den das Gewitter noch von der Stadt entfernt war. Wenn Blitz und Donner so schnell aufeinander folgten, dass wir keine Zeit mehr hatten, bis 2 oder gar 3 zu zählen, rief meine Mutter entsetzt, »Jetzt ist es genau über uns!« Sie begann ein hebräisches Gebet zu sprechen, während die Dienstmädchen »Vater unser, der du bist im Himmel« beteten und alle eisernen Gegenstände aus unserer Nähe räumten. Wenn ein silbriger Blitz das Zimmer erhellte und gleichzeitig ein ohrenbetäubender Knall die Erde erzittern ließ, prophezeite meine Mutter, der ist irgendwo eingeschlagen. Mein Vater hatte es sich verbeten, wegen der Gewitter geweckt zu werden. Für ihn waren sie das Natürlichste von der Welt.
Je älter Rose wird, desto deutlicher wird ihr gemacht, dass sie irgendwie anders ist, dass sie als Jüdin irgendwie nicht dazugehört. So zum Beispiel bekommt sie Ressentiments von Klassenkameradinnen zugezischt, die sich abfällig über Roses Vater und dessen Arbeit als Pferdehändler äußern, obwohl er das schon seit vielen Generationen so tut und das Mädchen nicht versteht, was daran schlecht sein soll. Rose ist eingeschüchtert und grämt sich auch in vielen Stellen dieses Buches darüber, nicht zur Mehrheit gehören zu können. Und als sie auf eine weiterführende Schule kommt, wird der Judenhass deutlicher, schlägt ihr viel direkter und unmittelbarer entgegen. Aber auch Menschen in ihrem Alter trifft sie, die mit ihrer jüdischen Identität selbstbewusst umgehen.
Am ersten Schultag mussten wir unseren Vornamen, den Namen und den Beruf des Vaters und die Religion angeben. Wie mir meine Mutter eingeschärft hatte, sagte ich, mein Vater ist Kaufmann, ich bin Israelitin. In der Volksschule war alles selbstverständlich gewesen, im Lyzeum hingegen drehten sich die Mitschülerinnen um und sahen mich an. Zwei weitere Jüdinnen gingen in meine Klasse. Die eine von ihnen, Hannah Berg, antwortete auf die Frage mit fester Stimme, ich bin Jüdin. Wenn Hannah sprach, gestikulierte sie lebhaft und mit sprechenden Bewegungen, doch in ihren Augen lag eine tiefgründige Traurigkeit. Hannah schlug mir vor, sie zu einer Versammlung der Zionisten zu begleiten. Als ich an jenem Nachmittag die Jugendgruppe kennenlernte, zu der sie gehörte, begriff ich, warum sie so selbstsicher gesagt hatte, ich bin Jüdin. In einem geräumigen Saal waren Jungen und Mädchen in weißen Blusen mit blauer Krawatte versammelt. In einer Ecke stand eine blau-weiße Fahne. Hannah begrüßte die Gruppe mit Shalom und alle antworteten ihr auf gleiche Weise. Ein Junge löste sich aus der Gruppe. Er klatschte in die Hände und es wurde still. Er sagte, lasst uns anfangen. Hannah wies mir einen Stuhl zu und flüsterte, das ist Berthold, sieh ihn dir genau an. Berthold war groß und trug wildlederne Kniebundhosen. Sein Gesicht hatte einen offenen, entschlossenen Ausdruck. Er hob die Hand, um das Zeichen zum Anfang zu geben, und ich sah, dass es eine breite, starke Hand war. Er warf die Schultern zurück, richtete den Oberkörper auf und machte eine leichte Handbewegung. Sofort begannen Jungen und Mädchen im Chor zu sprechen, zuerst gedämpft, dann allmählich lauter werdend mit kräftigen Stimmen, die aus einer großen Menschenmenge zu kommen schienen. Sie sprachen von Unrecht, vom Stolz und von der Hoffnung auf ein freies Leben in Israel. Berthold dirigierte sie wie ein Orchester. Er legte die Handflächen zu einer Muschel aufeinander, riss sie gleich darauf hoch und die Stimmen wurden lauter. Er hob die geöffneten Arme, als wolle er die Jungen und Mädchen bitten, zurückzuweichen, und die Stimmen verstummten. Die hoffnungsgeladenen Sätze, die Überzeugung, mit der sie ausgesprochen wurden, das alles beeindruckte mich zutiefst. Ich folgerte daraus, dass die Gruppenmitglieder die Zweifel und die Resignation der Alten überwunden und einen neuen Weg gefunden hatten. Wir müssen stolz auf unser Judentum sein, sagten die Alten, aber sie wollten sich damit nur selbst Trost und Mut zusprechen. Diese jungen Leute hingegen, sie waren wirklich stolz. Nach dem Ende des Sprechgesangs begannen sie die Horror zu tanzen. Sie bildeten einen Kreis, legten einander die Arme um die Schultern und bewegten sich fröhlich links herum, immer links herum. Dabei sangen sie die mitreißende Melodie der Hatikva, das Lied der Hoffnung. Aufgeregt erzählte ich zu Hause von der Versammlung, sagte, ich wolle wieder hin, im Chor sprechen, die Horror tanzen und die Hatikva singen lernen. Doch sowohl mein Vater als auch meine Mutter waren dagegen. Das sei nichts für mich, fanden sie. Ich würde mir nur in den Kopf setzen, nach Palästina auszuwandern, aber als gute Deutsche dürfte ich meine Heimat, der ich angehörte, nicht verlassen. Als ich Herrn Heim davon erzählte, lächelte er traurig. Weißt du, Rose, sagte er, Mein Junge ist auch bei den Zionisten und es gibt deswegen Meinungsverschiedenheiten bei uns zu Hause. Er und seine Mutter sprechen kaum mehr miteinander und ich weiß nicht, wohin das führen soll. Das Beste ist, du widersprichst deinen Eltern nicht. Du bist noch so jung, spar dir die Entscheidung für später auf, wenn du genau weißt, was du willst und was gut für dich ist. Wenn du genau weißt, was du willst, hatte er gesagt. Aber wusste er nicht, wie schwer es ist zu wissen, was man will, wenn niemand da ist, der einem hilft?
So die Geschichte von Rose Frankfurter, einer Protagonistin des Buches »Die Welt, in der ich lebte« von Ilse Loser. Eben schilderte Rose ihre Erfahrung, die sie mit einer zionistischen Jugendgruppe hatte und auch, dass ihre Eltern nicht so sehr begeistert waren, wenn auch im Gegensatz zum Vater, der eher so atheistisch, würde ich sagen, eingestellt ist und jegliche Religion ablehnt, die Mutter durchaus auch mit ihrer jüdischen Identität selbstbewusst umgeht. So erinnert sich Rose Frankfurter beispielsweise folgendermaßen.
Ich grübelte immer mehr über meine Unfähigkeit, mich zu wehren nach. Bei den Festen, zu denen mich meine Mitschülerinnen einluden, schützte ich sogar Kopfschmerzen vor, um nicht an den Spielen teilnehmen zu müssen, weil ich fürchtete, jemand könne sich über die Juden lustig machen. Meine Mutter verhielt sich in diesen Dingen anders als ich. Ich erinnere mich an eine Reise mit ihr. Ein feingekleideter Herr mit gelben Handschuhen half uns, die Koffer ins Gepäcknetz zu legen. Er sah meine Mutter bewundernd an und zog sie in ein Gespräch. Er wolle seinen Urlaub in einem Thermalbad verbringen, erzählte er, da er ruhige Orte schätzte. Und dann sagte er, ich hatte daran gedacht, an die See zu fahren, ließ aber diesen Gedanken fallen, die Strände sind voll von Juden und ich kann judenlich leiden. Ich bin Jüdin, sagte meine Mutter ganz ruhig. Verwirrt stotterte der Herr, entschuldigen Sie bitte, gnädige Frau, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Man sagt so etwas aus Gewohnheit, glauben Sie mir. Ich fand sie gleich sympathisch, als sie hereinkam. Im Übrigen habe ich einige gute jüdische Freunde. Ich verabscheue die Juden nicht. Oft sage ich zu meinen jüdischen Freunden, wenn alle so wären wie ihr, gäbe es keinen Antisemitismus. Er zerfloss vor Höflichkeitsbekundungen, doch meine Mutter blieb zurückhaltend. Ach, dieser schreckliche Satz, den ich noch so viele Male hören sollte, wenn alle so wären wie du.
Rose Frankfurter, die Protagonistin des Romans »Die Welt, in der ich lebte«, verlässt ihr Elternhaus, als sie volljährig ist. Sie geht nach Berlin, um dort zu arbeiten. Eine Kollegin, eine kleine, mollige Frau namens Else Lanke, wird Roses Freundin. Als Rose sie besucht, trifft sie einen alten Bekannten, einen jüdischen Freund aus der alten Heimat.
Komm heute Abend zu uns zum Essen, bat mich Else Lanke, mit der ich mich inzwischen angefreundet hatte. Ich möchte, dass du meinen Bekannten kennenlernst. Er wird dir gefallen, ich wette. Ich wusste, dass Else mit einem Studenten von der Kunsthochschule zusammenlebte. Wozu heiraten? Wer weiß, wie lange ich meine Stellung noch habe, hatte sie gesagt. Der Junge studiert und verdient noch nichts. Was ihm seine Eltern schicken, reicht kaum für die Miete. So leben wir zusammen, solange es geht. Nach Feierabend gingen wir gemeinsam zu ihrer Wohnung. Else öffnete die Tür. Unser Schloss, sagte sie, als wir eintraten. Vor einem Bild, an dem er arbeitete, erhob sich ein junger Mann. Er war kleiner als Else, hatte eine Brille und trug eine Jacke mit halboffenem Reißverschluss. Rolf Levi, stellte sie ihn vor. Als ich den Namen hörte, drehte ich mich gespannt zu Else um, die laut loslachte. Na, meinte sie, mit sichtlicher Genugtuung, das hast du nicht erwartet, was? Jedem hätte dieses Zimmer mit seinen in den verschiedensten Stilen gehaltenen Möbeln gefallen, die wahrscheinlich in mehreren Läden oder auf Versteigerungen zusammengekauft waren. Doch das Ganze war genauso harmonisch wie Elses Gesicht, trotz ihrer etwas schiefen Stupsnase. Die farbenfrohe Decke auf dem Bett, die Holzskulpturen, der Bronzekopf, die Tonvase mit Tannenzweigen, all dies zusammen bot einen wohltuenden Anblick. Ich verharrte vor den Ölbildern und Zeichnungen an den Wänden. Arbeiten von Freunden, erklärte Rolf Levi. Ich ging mit Else in die Küche, um das Abendessen vorzubereiten. Während sie den Tisch deckte, redete sie unaufhörlich, balancierte die Teller auf der Hand, führte Ballettschritte aus und zwickte Rolf in den Arm. Ich schaute mir ihr Porträt an, an dem Rolf gerade malte. Nun? Fragte er. Von der Staffelei blickte mir eine quadratische Else entgegen, während doch alles an ihr rund war. Und warum hatte Rolf Levi ihre schwarzen Augen anstelle der braunen und bläuliches Haar anstelle ihres blonden gegeben? Und wo war die Heiterkeit, die zu ihr gehörte? Sie finden es schlecht, nicht wahr? Fragte er. Nein, ich fand es nicht schlecht. Ich hätte es sogar gerne länger angesehen. Aber ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war nicht gewohnt, über Bilder zu sprechen. Else mag es auch nicht, sagte er. Wie soll ich es auch mögen, warf sie ein. Bin ich denn wirklich so hässlich? In Rolf Levis Augen spiegelte sich Enttäuschung wider. Sofort meinte Else beschwichtigend. Ich glaube schon, dass es gut ist. Ich glaube sogar, dass es sehr gut ist. Aber richtig verstehen kann ich's nicht.
Abgesehen von Else Lanke hat Rose in Berlin kaum Bekanntschaften. Sie sehnt sich nach vertrauten Menschen, nach Menschen, denen gegenüber sie sein kann, wer sie ist. Das Klima in Berlin wird spürbar feindlicher. Mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1930 bricht sich dann der Hass offene Bahn. Fackelmärsche in den Straßen, emporgereckte Arme, Stiefel im Gleichschritt, braune Uniformen, die blecherne Stimme des krakelnden neuen Kanzlers aus dem Rundfunkgerät. Und immer wieder Hausbesuche der Gestapo, Gewalt und Totschlag.
Ich trat in das graue Gebäude, ging die Treppe zum ersten Stock hinauf und steckte den Schlüssel ins Schlüsselloch. Die Tür ging quietschend auf. Im Flur empfing mich ein kalter Lufthauch. Ich hängte meinen Mantel an die Garderobe und setzte mich an den Schreibtisch auf Elses Platz. Vom Fenster aus sah ich in den Innenhof. Die Hausmeisterfrau wollte ihn gerade mit einem Eimer in der Hand überqueren. Else und ich hatten manchmal mit ihr gesprochen, über das Wetter, die Preise in der Stadt, die Ereignisse. Jetzt grüßte mich die Frau dort unten nicht mehr. Ich steckte ein Blatt Papier in die Maschine und schrieb, »Liebe Mutter, ich fühle mich einsam in dieser großen Stadt. Ich wäre so gern bei euch. Meine Arbeit hier befriedigt mich immer weniger. Hier ist alles so leer.« Aber wozu schreiben? Ich stand auf, ging über den Flur in das Zimmer auf der anderen Seite, von dem aus man die Straße sah. Ich lehnte mich ans Fenster. Autos, Autos, hastende Menschen. Eines Tages war Herr Netz nicht mehr erschienen. Else rief bei ihm zu Hause an, niemand nahm ab. Erst am nächsten Tag erfuhren wir, dass die Uniformierten in seine Wohnung eingedrungen waren. Als sie in sein Zimmer stürmten, lag er schon tot auf dem Bürgersteig. Er war aus dem Fenster gesprungen. Und Frau Herz? Klaus? Niemand wusste es. Ein neuer Geschäftsführer war gekommen, Herr Fröhlich. Kurz vorher noch Besitzer einer Galerie, die schließen musste. Herr Fröhlich war bald darauf nach Prag geflohen und ich musste ihm die Korrespondenz dorthin nachschicken. Obwohl er gesagt hatte, er werde bald wiederkommen, wusste ich, dass er nie zurückkehren würde. Else Lanke wurde beschuldigt, arisches Blut entehrt zu haben. Überstürzt fuhr sie mit Rolf Levi ins Ausland. Es fehlte noch ein Monat bis zur Geburt des Kindes. Als ich mich von den beiden am Bahnhof verabschiedete, wurde mir plötzlich klar. Rolf hatte eine Else voller Angst gemalt, mit einem fast quadratischen Gesicht und dunklen Augen. Deshalb sagte ich zu ihm, Rolf, tu alles, damit ihre Augen wieder braun werden. Ein Leuchten ging über sein Gesicht, als er antwortete, Rose, du hast es also doch verstanden.